Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Aktuelles in Kürze im Deutschlandfunk. Die Kritik an Donald Trumps Ukraine-Sondergesandten Steve Witkoff wächst. Es ist ein Mitschnitt eines Telefonats aufgetaucht, in dem Witkoff einem Putin-Berater Tipps gibt, wie der seine Strategie am besten auf Donald Trump zuschneiden könnte. Das löst auch Kritik bei den US-Republikanern aus. Carsten Kühntop.
Einigen Republikanern fällt Steve Witkoff bereits im Frühjahr unangenehm auf, als er immer wieder Kreml-Propaganda wiederholt. So sagt Witkoff im März, er sehe den russischen Präsidenten Putin nicht als einen schlechten Kerl, sondern er möge ihn.
I don't regard Putin as a bad guy.
Ich halte Putin nicht für einen Bösewicht. Die Ukraine ist eine komplizierte Sache. Der Krieg und alles, was dazu geführt hat. Schuld hat niemals nur eine Person, nicht wahr?
You know, it's never just one person, right?
Ähnlich klingt Witkoff in seinem Telefonat mit Juri Uschakow, Putins außenpolitischem Berater, am 14. Oktober. Laut der Abschrift versichert Witkoff, er habe tiefsten Respekt für Putin. Und es sei seine Überzeugung, dass Russland, so wörtlich, immer einen Friedensdeal gewollt habe. Witkoff schlägt vor, dass US-Präsident Trump und der Kreml-Chef telefonieren, noch bevor drei Tage später der ukrainische Staatschef Selenskyj im Weißen Haus erwartet wird. Dabei wäre es gut, wenn Putin Trump zur Gaza-Vereinbarung gratuliere und sage, dass er Putin Trump für einen Mann des Friedens halte. Danach, so Witkoff, werde das dann ganz gewiss ein sehr gutes Telefonat werden. Präsident Trump nimmt seinen Gesandten vor Kritik in Schutz, während eines Fluges an Bord von Air Force One. Ich habe das nicht gehört, aber ich habe gehört, dass das normale Verhandlungen waren. Ich denke mal, er sagt das Gleiche auch der Ukraine. Denn jede Seite muss geben und nehmen. Auf den Punkt gebracht, beriet der US-Gesandte seinen russischen Gegenpart dazu, wie sich Trump im russischen Sinne beeinflussen ließe, kurz vor einem Selenskyj-Besuch im Weißen Haus. Tatsächlich nur normale Verhandlungen? Nein, sagt Michael McFaul dem Sender NPR. McFaul diente unter Präsident Obama als Botschafter in Moskau. Von Regierungsmitgliedern wird erwartet, dass sie den eigenen Präsidenten dazu beraten, wie er mit seinem Gegenüber umgehen sollte und nicht andersrum. Ähnlich sieht das die demokratische Politikerin Bridget Brink. Sie gab im Mai ihren Job als Botschafterin in Kiew auf, aus Protest gegen Trumps Ukraine-Politik. Normal ist es, wenn Verhandlungsführer mit beiden Seiten sprechen, aber nicht normal ist, wie Witkoff die russische Seite berät, als sei Russland hier nicht der Aggressor und nicht die größte Bedrohung für Frieden und Sicherheit in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg.
Carsten Kühntop. Mit Blick auf die Verhandlungen zum Krieg in der Ukraine und den 28-Punkte-Plan des US-Präsidenten sagte der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen in dieser Sendung.
Die Absicht der Amerikaner und von Witkoff und auch der Trump-Familie ist in einem dieser 28 Punkte geklärt. Die Amerikaner wollen 100 Milliarden Euro von dem in Europa und durch Europäer eingefrorenen russischen Staatsvermögen haben für amerikanische Investitionen in der Ukraine. Und sie wollen sich in diesen 28 Punkten 50% der Gewinne aus diesen Investitionen zum Wiederaufbau der Ukraine für amerikanische Investoren garantieren lassen. Das heißt, Geld zu machen, nicht für ein Land, sondern für einzelne Personen, ist aus meiner Sicht das einzeln wichtigste Motiv, das hinter dieser Politik steht.
Norbert Röttgen, der stellvertretende Vorsitzende der Unions-Bundestagsfraktion. In der Nähe des Weißen Hauses in Washington sind gestern zwei US-Nationalgardisten angeschossen worden. Anne Schneider.
Die beiden Mitglieder der Nationalgarde, die am Mittwochmittag in der Nähe des Weißen Hauses niedergeschossen wurden, befinden sich weiterhin in kritischem Zustand. Wenige Stunden nach dem Anschlag haben die Behörden aber die Identität des Schützen bekannt gegeben. Täter soll ein 29-jähriger Mann aus Afghanistan sein, der mit einem Sondervisa-Programm in die USA gekommen ist. Mit diesem Programm sollte Menschen geholfen werden, die die USA während des Afghanistan-Kriegs unterstützt hatten und deshalb nach dem Abzug der US-Streitkräfte Vergeltungsmaßnahmen der Taliban befürchten mussten.
Die Wirtschaftsweise-Professorin Veronika Grimm bewertete hier im Deutschlandfunk die Diskussion um das geplante Rentenpaket der Bundesregierung.
Es ist ja nicht so, dass die Renten sinken werden, wenn die Reform nicht durchgeführt wird. Sie werden nur weniger stark steigen. Und wir brauchen Reformen, die die Finanzierbarkeit sicherstellt, auch in der Zukunft. Sonst werden wir in den 2030er Jahren eben in eine Situation geraten, wo dann eigentlich fast unangekündigt oder mit geringem Vorlauf doch tiefere Einschnitte nötig sind. Und das ist eben viel, viel weniger verlässlich, als wenn man jetzt vorausschauend die Rente eben tragfähig ausgestaltet.
Die Wirtschaftswissenschaftsprofessorin Veronika Grimm im Deutschlandfunk. In Düsseldorf startet heute der 2. Deutsche Schulaufsichtskongress. Der Bildungssoziologe Professor Aladin Elmar Falani von der Technischen Universität Dortmund hat hier im Programm argumentiert, dass Schulen zunehmend Funktionen von Familien ersetzen.
Man kann es sich vielleicht so vorstellen, die Schule muss ein bisschen mehr Nähe ermöglichen, ein bisschen mehr von dem, was wir in der Vergangenheit Eltern zugeschrieben haben an Erwartungen. Und insgesamt müssen Schulen insgesamt stärker eigenständig arbeiten, also weniger von Familien erwarten. Das hört sich hart an. Aber wir sehen heute, dass zunehmend Familien die Erwartungen, die die Bildungsinstitutionen an sie stellen, nicht mehr erfüllen können. Und entsprechend gibt es da eine ganze Reihe von Aufgaben, die da anders strukturiert werden müssen. Deswegen nennen wir das auch, dass es wirklich einen Kulturwandel geben muss in diesen Institutionen.
Der Bildungssoziologe Professor Aladin Elmar Falani. Nach einem Großbrand in einem Wohnkomplex mit mehreren Hochhäusern in Hongkong ist die Zahl der Toten auf mindestens 44 gestiegen. Es gibt zahlreiche Verletzte. Eva Lambi-Schmidt.
In 4 von 7 Hochhäusern ist das Feuer den Hongkonger Behörden zufolge mittlerweile unter Kontrolle. Der Rest steht demnach noch in Flammen. Die Rettungsarbeiten gingen nun in den oberen Stockwerken weiter. Mehr als 800 Feuerwehrleute und Sanitäter sind nach lokalen Medienberichten mit mehr als 140 Fahrzeugen im Einsatz. Das Feuer war am gestrigen Nachmittag Ortszeit in einem Wohnkomplex im Hongkonger Norden im Stadtteil Tai Po ausgebrochen. Die Wohnanlage umfasst 8 Hochhäuser mit insgesamt knapp 2000 Wohnungen. Die Brandursache wird derzeit untersucht.